Jesus ist auferstanden. Das klappt nicht nur Ostern. Sehr, sehr gut. Schön, freut mich. Ja, jemand hat gesagt, Christentum ist die Religion der Auferstehung, die ihren Fundament wirklich in der Auferstehung von Jesus Christus hat. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist alles, was hier steht, wirklich wahr. Wenn er nicht auferstanden ist, dann ist hier alles eine Lüge. Deswegen ist dieser Satz, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, so wichtig. Es ist nicht nur ein globales Thema für die ganze Gemeinde, es ist ein persönliches Thema, was jeden Einzelnen heute hier betrifft. Wir leben in einer Welt voller Nöte, voller Krankheit. Neben dem gibt es irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme, Konflikte, Sünden. Und all das kann man nur aushalten oder eine Hoffnung in dem Ganzen haben, wenn man weiß, Jesus ist auferstanden und es gibt eine Auferstehung für mich auch. Die Auferstehung bringt alles, was die Sünde so durcheinander gebracht hat, bringt alles wieder in eine völlige Harmonie. Und dafür gibt es wirklich auch gute Gründe. Als Gott bei Adam und Eva war, hat er ihnen dieses Problem auch wirklich ganz gut erklärt, was passieren wird. Wir lesen in 1. Mose 2, 16 bis 17. 1. Mose 2, 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Die Sünde, der Tod und der Verfall sind die Folgen des Ungehorsams der Menschen. Die Sünde bringt sich rein und es entsteht eine Unvollkommenheit in unserem Herzen. Es entsteht eine geistliche Trennung zwischen mir und Gott. Und noch dazu kommt dieser körperliche Verfall, der mich zerstört. Somit sind die geistlichen und die körperlichen Folgen da, nachdem der Mensch gesündigt hat. Und sie sind auch damit verbunden. Deswegen ist die Auferstehung Jesu so wichtig und ist ein wichtiges Zeichen und ein klarer Ausdruck von Jesus, dass er den Sieg gebracht hat über Tod und die Sünde. Jesus ist der Sieger über Tod und Sünde. Aus diesem Grund nimmt die körperliche Auferstehung Jesu einen sehr, sehr großen Platz in der Bibel ein. Also die Bibel ist voll von diesem Thema, so wichtig ist das. Darüber reden alle vier Evangelien, darüber redet die Apostelgeschichte, darüber reden sehr, sehr viele Briefe und die Offenbarung ist voll damit. Jesus trifft sich mit Johannes auf dieser einen Insel Patmos und er stellt sich so vor. Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Wow, was für eine Vorstellung. Es ist nicht so, hi, ich heiße Waldemar. Nein, er sagt, ich war tot und ich bin lebendig. Das bin ich. Hier stehe ich vor dir. Also wenn ich das höre, dann ich habe Gänsehaut. Ich stelle mir hier so Johannes vor, wie er das sieht und Jesus stellt sich so vor. Der Auferstehung wurde in der Bibel, wie gesagt, sehr viel Platz eingeräumt. Der Jesus wollte viel darüber sagen, viel darüber reden, viel davon zeigen. Deswegen ist es für jeden Christus wichtig, sich sicher zu sein, mein Heiland ist auferstanden, mein Heiland lebt. Es ist wirklich stattgefunden, diese Auferstehung. Und es ist wirklich wahr. Und aus diesem Grund, es ist ganz wichtig, das zu verstehen, allein aus diesem einen Grund feiern wir jedes Mal Abendmahl. Es ist der einzige Grund, warum wir uns hier treffen, weil unser Jesus lebt. Wofür danken wir jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern? Natürlich für die Vergebung unserer Sünden. Deswegen kann überall jemand am Abendmahl teilnehmen, wenn er sagt, mir wurde meine Sünde vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Nur deswegen kann er sich beim Abendmahl an etwas erinnern, was Gott ihm vergeben hat. Wenn du hier sitzt und du sagst, ich habe noch nie meinen lieben Gott übergeben und gesagt, vergib mir meine Sünden, ich will dein Kind sein, dann kannst du dich doch gar nicht daran erinnern. Dann geht das doch gar nicht. Das ist genau so, als wenn jemand kommt und sagt, Matthias, kannst du dich an den Urlaub damals erinnern in Frankreich? Und du warst nie da. Also wie kann er sagen, ja klar, natürlich nein. Dann sagt er sich, ich weiß nichts davon. Das Gleiche ist auch hier. Wenn du das nie erlebt hast, kannst du keine Erinnerung haben daran. Also wenn die Auferstehung Jesus so wirklich wichtig war und so richtig wichtig in der Bibel dargestellt wird und wirklich funktioniert hat und stattgefunden hat, nur dann sind unsere Sünden überhaupt vergeben. Nur wenn Jesus auferstanden ist, haben wir Hoffnung auf das ewige Leben. Nur dann. Und nur dann, wenn wir Krankheit haben, Nöte haben, können wir in der Auferstehung eine Hoffnung sehen. Nur dann können wir dem Satan, so wie die Bibel sagt, widerstehen. Nur dann können wir Gott als seinen Helfer und Tröster an unserer Seite haben. Nur dann können wir den Heiligen Geist als Tröster und Leiter in unserem Leben sehen. Und nur wenn Jesus auferstanden ist, ist das möglich. Doch wenn das nicht der Fall war und das alles nur ausgedacht war, alles, was hier in der Bibel steht, dann ist das Christentum nur eine Ideologie. Mehr nicht. Es ist interessant und es verändert irgendwie die Menschen, dass sie so ein paar gute Dinge tun, aber mehr ist das nicht. Und das ist traurig, wenn das so ist. Wir lesen in 1. Korinther 15, 17 bis 18. 1. Korinther 15, 17 bis 18. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Also wir merken, die Auferstehung ist so das Allerwichtigste. Weil wenn das nicht der Fall war, dann alles, was wir hier machen, ist Zeitverschwendung. Das ist gar nicht nötig. Wir müssen gar nicht hinkommen. Das ist völliger Blödsinn, wenn Jesus nicht lebt. Dann sind wir nur ein lustiger Club, der ab und zu Gemeinschaft miteinander hat. Mehr nicht. Dann leben wir immer noch in der Sünde und werden niemals zu Gott kommen. Und heute, wo wir Abendmahl zusammen feiern und das mit Freuden tun, weil wir nicht einen Jesus feiern, der tot ist, sondern die Auferstehung feiern, den Sieg über Tod und die Sünde, möchte ich uns so zwei Fakten ja genau zeigen, die uns die Auferstehung von Jesus Christus in der Bibel wirklich berichten und wiedergeben. Reale, historische, wirklich Beweise. Es gibt viele Beweise in der Bibel, aber wenn wir alle nehmen würden, die Zeit würde uns heute gar nicht reichen. Wir müssen uns irgendwie beschränken. Also lasst uns heute auf zwei so Beweislinien uns konzentrieren. Und mein Wunsch ist es, dass wir heute nicht einfach Abendmahl feiern, weil wir das jeden Monat, Anfang des Monats tun, sondern lasst uns das heute feiern, damit wir heute rausgehen mit einer feierlichen Sicherheit in unserem Herzen, dass der auferstandene Christus lebt und unser Heiland ist, dass das unseren Glauben festigt und uns Kraft gibt für den Alltag. Das Erste, was ich ansprechen möchte, und das ist so ein Punkt, den ich einfach so genannt habe, ist die radikale Änderung im Leben der Jünger Jesu. Radikale Änderung im Leben der Jünger Jesu. Die 12 Jünger waren einfache Menschen, doch sie waren nicht einfach so von Jesus ausgesucht. Keiner von ihnen war zum Beispiel Gelehrter. Keiner von ihnen war ein Studierter. Keiner von ihnen war einer, der irgendwo in der obersten Schicht der Gesellschaft seinen Platz hatte. Was manche von ihnen wussten, ist etwas von der Schrift. So einfache Dinge. Wisst ihr noch, als Andreas zu Petrus kommt, dann sagt er ihnen, wir haben den gefunden, von dem die Schrift spricht. Also das heißt, er wusste ein bisschen was. Sie kannten ein wenig die Schrift und sie sind Jesus als Jünger nachgefolgt, weil sie von ihm gerufen wurden und weil sie wirklich irgendwie geglaubt haben, das ist der Messias, das ist er wirklich. Das ist der versprochene Retter. Jetzt folgen sie Jesus 3 Jahre lang, also ein bisschen mehr, Tag und Nacht. Und irgendwann kann sich Jesus nicht mehr verstecken. Also ihr wisst das, man trifft eine Person und man denkt, wow, das ist, er ist perfekt oder sie ist perfekt. Und nach einer Zeit passieren so ein paar Dinge, wo du denkst, ja, okay, doch nicht ganz perfekt. Aber bei Jesus war es anders. Sie gingen mehr als 3 Jahre mit ihm. Sie haben ihn bei Nacht und bei Tag beobachtet und als Messias wirklich unter die Lupe wahrgenommen, denn dem sind die ja nachgefolgt. Und ihr Glaube hat sich nur noch weiter gestärkt. Und weiter nur noch wurde diese Aussage, er ist des Messias, unterstrichen und fettgedruckt in ihrem Leben. Sie haben nicht mehr gezweifelt. Sie waren sich am Ende nur noch sicherer, dass er der Messias ist. Sie sahen massenweise von Wundern und Johannes selber sagt, würde ich diese alle Wunder aufschreiben, boah, ich wüsste nicht wohin, ich wüsste nicht, wie viele Bücher gibt es denn, die diese Wunder aufschreiben könnten. Sowas gibt es gar nicht, so viel war es. Sie sahen Jesus auf dem Wasser gehen, sie sahen, wie er im Boot schläft, aufsteht und mit einem Wort die ganzen Wellen einfach lahmlegt. Sie sahen, wie er Menschen vom Tod auferweckt. Und sie wussten ganz genau, das ist wirklich wahr, was hier passiert. Wir können das alles anfassen. Das ist kein Märchen. Das ist wirklich wahr, was er macht. Und sie wussten ganz genau, das ist der Messias, hundertprozentig. Und obwohl sie ihn als Messias sahen, haben sie den Weg, den Messias sich anders vorgestellt, als Jesus es ihm gesagt hat. Er geht diese Jahre und er weiß ganz genau, wohin er geht. Er geht zum Kreuz. Jesus geht zum Kreuz. Er wusste, wo sein Ziel ist und wo er sein wird. Sie aber gehen mit ihm und sie schauen nicht auf das Kreuz, sondern sie sehen den Messias, der die Römer vertreiben wird. Sie sehen die ganze Zeit, das Ziel wird sein, er wird auf dem Thron sitzen und er wird die Römer vernichten irgendwie. Er wird das machen. Ich zeige euch das gleich noch. Die ganze Zeit denken sie nur daran. Er hat ihnen gesagt, dass er verraten wird, gefoltert wird, gekreuzigt wird und sie hören nicht wirklich zu. Das tat er auch nicht nebenbei, sondern er holte sich zu sich und sagte, pass auf, ich will dir heute was sagen. Es war nicht so irgendwie nebenbei, sondern sei still und hör mir jetzt zu. Es ist jetzt sehr, sehr wichtig, was ich dir sagen werde. Wir lesen in Matthäus 20, 17 bis 19, Matthäus 20, 17 bis 19. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geiseln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und sie haben total was anderes im Kopf. Er redet mit ihnen und die sind total woanders. Und wir lesen weiter in Verse 20, 22. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten und sprach zu ihm. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu der Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen, ja, das können wir. Sie haben irgendwie nicht richtig zugehört. Und das war nicht das erste Mal. Das Thema hat er schon öfters angesprochen. Es lag daran, dass sie den Weg des Messias ganz anders vorgestellt haben. Und alles, was er gesagt hat, haben die in diesen Weg reingeschoben. Sie wussten von sich aus, er wird den Thron besteigen und die Römer wird er vernichten. Und das haben sie von Anfang an von ihm erwartet. Sie haben es als Messias angenommen, aber haben was anderes erwartet als das Kreuz am Ende. Jesus antwortet und sagt, wisst ihr, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagen, ja, wir können's. Da sprach er zu ihnen, Verse 23, 24, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Was sagt uns das? Sie verstehen nicht. Sie werden bald auseinanderlaufen. Und das Wichtigste, und das ist wichtig zu verstehen, sie merken gar nicht, was er sagt. Sie verstehen nicht. Jesus spricht zwar die Zukunft an. Er sagt, ja, ihr werdet auch leiden, so wie ich gelitten bin. Aber sie verstehen nicht, dass er ans Kreuz gehen wird. Das heißt, für den Glauben wirklich sterben wird. Und in Matthäus 20, 24 lesen wir, als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Also die Mutter sagte hier, die 2 zu deiner Rechten und Linken. Das war nicht nur der Wunsch von Jakobus und Johannes, das wollten alle. Sie wollten alle neben Jesus sitzen, wenn er die Römer vertreiben wird. Sie wollten neben ihm sitzen und mit ihm herrschen. Sie haben gar nicht an den Himmel gedacht, sondern an den Thron neben ihm. Sie waren so sicher, dass er die Römer einfach vertreibt. Interessant ist, dass nach diesem Gespräch ihre Meinung sich gar nicht verändert hat. Jesus sagt, ich werde sterben, ich werde am Kreuz sein und sie denken immer noch an was anderes. Das konnte auch nicht passieren, weil sie von Anfang an eine andere Meinung von dem Messias hatten, also wo das Ende sein wird, als wie er das gesagt hat. Und als sie sahen, sie kamen ja nach Jerusalem, und als sie sahen diese Menge, die jubelte, dann wussten sie, 2, 3 Schritte und Jesus ist auf dem Thron und die Römer sind weg. Die ganze Stadt jubelt und begrüßt Jesus wie ein König. Was hätten sie erwartet? Natürlich denken sie, er wird König jetzt. Die Römer sind gleich weg. Können wir uns nochmal daran erinnern, das letzte Abendmahl, die Jünger und Jesus kommen zusammen und Jesus erzählt ihnen alles, einer von euch wird mich verraten und die wundern sich. Das Thema war doch schon, wieso wundert ihr euch? Aber die wundern sich so, wie kann das sein? Wie wird das sein? Und Petrus sagt sogar in Lukas 22, 33, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und bis zum Tod zu gehen. Petrus hört zu. Er denkt, dass Jesus König und Herrscher sein wird. Er hört, dass Jesus von irgendwelchen Schwierigkeiten spricht, aber er weiß, was Jesus kann. Er weiß, was Jesus kann. Er hat gerade Tote auferweckt. Er hat gerade die Menschen gespeist. Er hat gerade den Sturm lahmgelegt. Und als die ganze Menge Jesus töten wollte, ist er durch sie durchgegangen, weil die blind geworden sind auf einmal. Petrus wusste, die Römer sind nichts, sie schaffen gar nichts gegenüber dem, den ich gerade gesehen habe, was er alles kann. Und der Petrus war sich so sicher, der wird König sein. Wer soll ihn denn aufhalten, bitte? Und diese Sicherheit der Jünger in Jesus fällt in sich zusammen im Garten Gethsemane. Diese ganze Hoffnung, dieses Jesus sitzt gleich auf dem Thron, fällt im Garten Gethsemane zusammen. Als Petrus kämpfen möchte und das Ohr einem abhaut, dann sagt Jesus, pack den Messer weg. Brauchst gar nicht zu machen. Und Petrus versteht die Welt nicht. Es war genau oft anders, dass Jesus alle besiegt hat, aber hier gibt Jesus auf. Er lässt es zu, dass sie ihn anspucken, er lässt zu, dass sie ihn gefangen nehmen, er lässt zu, dass sie sich lustig über ihn machen, über ihn lästern, dass sie ihn schlagen und er lässt zu, dass sie ihn an Kreuz nageln. Die Jünger verstehen die Welt nicht mehr. Was passiert denn gerade hier? Dann ist er bei Pilatus, dann ist er bei Herodes, dann ist er bei den Soldaten, bei den Pharisäern und alle machen sich lustig über den, der die Macht über den Sturm und den Tod hat. Was läuft hier? Fragen sich die Jünger. Jesus zerstörte alle Hoffnung und Sicherheiten seiner Jünger, die davon ausgingen, dass er König auf Erden sein wird. Dass er die Römer vernichten wird und dass er auf dem Thron sitzen wird und seine Jünger neben sich hinsetzen wird. Die ganzen 3 Jahre wie weggeblasen. Die ganze Hoffnung weg. Sie waren verletzt, ihre Hoffnung war weg und in Angst laufen die auseinander. Wir lesen in Markus 14, 50 bis 52, da verließen sie alle und flohen. Und ein jünger Mann folgte ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf den bloßen Haut und sie griffen ihn an, er aber ließ das Gewand fallen und floh nackt. Das war Markus wahrscheinlich. Sie verstanden nicht, was passiert ist. Sie haben einen Zusammenbruch erlebt. Ihr ganzes Verständnis von der Weltherrschaft, die Jesus haben sollte, ist weg. Von der Heiligen Schrift, die fassen es gar nicht. Was wir gelesen haben, stimmt das denn nicht mehr? Und was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Wir haben 3 Jahre einem nachgefolgt und jetzt ist das vorbei? Innerhalb von mehreren Stunden, so alles weg. Und in so einer Verfassung erleben die Jünger die Auferstehung. Deswegen glauben sie nicht, als man ihnen sagt, Jesus ist auferstanden. Und das muss man jetzt wirklich verstehen, diesen einen Punkt. Sie bauen Stein für Stein diese Meinung auf, diese 3 Jahre. Jesus ist der Messias, Jesus ist der König hier auf Erden, er wird es sein. Und dieses Bild von Jesus bauen die auf. Und dieses Bild unterscheidet sich aber von dem Bild, was Jesus Christus vorhat. Dann erleben sie einen Zusammenbruch und dieser Bruch in ihrem Leben, der musste sein, der musste kommen. Aber deswegen sind die so desorientiert. Sie wollen von der Auferstehung gar nichts wissen. Und wenn wir aufmerksam lesen, dann werden wir merken, dieser Unglaube, der war schon öfters bei den Jüngern. Wir lesen in Lukas 24, 1 bis 4. Lukas 24, 1 bis 4. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die die bereitet haben. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen 2 Männer in glänzenden Kleidern. Die Frauen, die da kommen, sie glauben auch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Sie waren emotional sehr, sehr aufgebracht. Und sie taten das, was liebende Menschen für die Toten taten, für die Verstorbenen. Heute bringt man Blumen zum Grab. Damals war das anders. Man geht in ein Grab damals rein, man bringt wohlriechende Salben und man reibt das Leib des Toten ein. Das ist ein Akt der Liebe, ein Akt des Respekts einfach zu dieser Person. Und indem sie die Salben nahmen und dahin gingen, zeigen sie, dass sie zu einem Toten gehen. Und Jesus sagte doch, am 3. Tag werde ich auferstehen. Aber sie gehen zu einem Toten, nicht zu einem Auferstandenen. Und in Lukas 24, 5 bis 7 lesen wir weiter. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Engel erinnert sie daran, was Jesus gesagt hat. Das, was sie gehört haben, aber komplett vergessen haben. Und dann lesen wir in Vers 8 bis 11, und sie gedachten an seine Worte und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigen das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen Frauen mit ihnen. Da sagten die sagten das den Aposteln und es erschienen ihnen, also den Aposteln, diese Worte, wie als wäre es geschwätzt. Also wie ein Märchen. Und sie glauben nicht daran. Was haben die Frauen den Jüngern denn erzählt? Sie erzählten, was sie gesehen haben und was der Engel ihnen so gesagt hat. Und sie erzählten ihnen, dass Jesus das gesagt hat, als scheint. Also der Engel erinnerte uns, was Jesus gesagt hat. Und es erschienen den Aposteln das wie Geschwätz. Sie stehen da und sagen, nee, ist ein Märchen. Das glaube ich nicht. Die Jünger befanden sich in der Zeit der Auferstehung in einer, ja, man kann so sagen, Destabilisierung. Die waren gar nicht fest und mutig. Sie waren ruiniert, abgeschwächt, zersetzt und geschlagen und waren überhaupt nicht in der Lage, sich die Auferstehung zu erfinden. Sie konnten das gar nicht. Sie waren zerstört und vollkommen abgeschwächt. Da sehen wir auch an diesen zwei Jüngern, die nach Emmaus gingen. Wir lesen in Lukas 24, 16 bis 21, aber ihre Augen wurden gehalten, als sie ihn nicht erkannten, also Jesus nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandeln unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, den ich weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihm, was denn? Sie aber antworten und sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und vor dem Volk, wie ihn unser Hohepriester und Oberen zu Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es ist, der Israel erlösen wird, der die Römer in Klammern vertreiben wird. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Dann Vers 21 nochmal, aber wir hofften, dass er es ist, der Israel erlösen wird. Hier ist die zerstörte Hoffnung der Jünger. Wir haben doch gehofft, dass er Israel erlöst, aber es ist was ganz anderes passiert. Und dann lesen wir Verse 22 bis 24, auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagten, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden uns so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Dieses Gespräch fand viel später statt, erst nachdem die Frauen beim Grab waren und nachdem die Frauen den Jüngern das berichtet haben. Nachdem Petrus und Johannes dahin gelaufen sind und gesehen haben, das Grab ist ja leer. Und trotzdem, nach all diesen Nachrichten, was diese Jünger hören, das Grab ist leer, der Engel war da, erzählt diese Sachen, trotzdem sind die traurig. Sie gehen traurig den Weg und Jesus sagt dann, was ist los mit euch? Und sie sagen es noch, wir haben es aber so gehofft. Also dieses Verständnis, Messias sollte Jesus Jerusalem befreien, war rein menschlich gedacht, von den Römern. Und nur ein paar Wochen später sehen wir die gleichen Jünger, die hier total zermatscht und kaputt sind und gar nichts wissen möchten, alles Trauer, alles Märchen, alles nichts wahr. Wir sehen sie ganz anders. Ganz anders, diese zerstörten Jünger. Schaut, was Petrus hier sagt, Apostelgeschichte 2, 36. Eine radikale Änderung von Petrus. Dort steht Apostelgeschichte 2, 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was ist mit Petrus passiert? Wisst ihr, wo er predigt? Er predigt im Tempel. Wisst ihr, vor wem er predigt? Er predigt von denen, von dem er damals weggelaufen ist, voller Angst. Weil er Angst hatte. Sie haben gerade Jesus gekreuzigt. Aber jetzt steht er da, voller Mut und sagt, du hast Jesus gekreuzigt. Petrus, woher hast du diesen Mut? Woher kommt das? Und wir erleben hier einen Petrus voller Sicherheit, voller Motivation. Er braucht das, er predigt das. Ein einfacher Fischer. Und als er gesprochen hat, haben alle gesagt, wer ist das? Das ist kein Gelehrter, wir kennen ihn. Und er spricht zu den geistlichen Gelehrten, studierten Menschen, die Elite damals, die damals stand. Aber er spricht, weil er nicht anders kann. Weil er weiß, Jesus lebt. Ich muss es sagen, er ist auferstanden. Das ist kein Geschwätz mehr. Er predigt so wie ein Mann, der gerade aus einem brennenden Haus läuft und er weiß, es brennt, egal wer vor ihm steht. Er schreit, Feuer, es brennt. Er kann gar nicht anders. Und das Gleiche tut Petrus. In ihm leuchtet alles, es fließt alles, er muss es sagen, er weiß, es ist wahr. Es ist wirklich passiert. Es ist nicht etwas ausgedacht und ich will mal hoffen, dass es stimmt. Nein, das ist wirklich wahr. Und das ganze Haus Israel soll es hören. Nur ein wenig später werden Petrus und Johannes gefangen genommen und werden vom Hohen Rat vor circa 70 jüdische Männer gestellt. Und diese sagen in der Apostelgeschichte 4, 11 bis 13, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel der Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrt und einfache Leute waren und wussten von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie stehen vom Hohen Rat und der Hohe Rat verbietet ihnen zu reden. Und wir lesen weiter in Apostelgeschichte 18 bis 19. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keineswegs zu verkündigen oder zu lehren in den Namen Jesu. Petrus und Johannes antworten und sprachen zu ihnen, urteilt doch selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Nochmal, woher dieser Mut? Was ist mit Petrus passiert? Und die Antwort ist ganz einfach. Petrus und Johannes haben den Heiligen Geist und predigen nicht von sich aus, sondern sie sind voller Sicherheit. Als Jesus in Johannes 15 ihnen damals diese Geschichte erzählt hat von Weinstock und ihren Reben, dann hat er gesagt, wenn ich weg bin, wenn ich beim Vater sein werde, dann werde ich euch den Tröster schicken. Also was ist passiert? Weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus lebt, weil Jesus beim Vater ist, haben sie den Heiligen Geist und können so voller Freimut reden. Und wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, 22 bis 24, im Männer von Israel hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch auserwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Wie ihr selbst wisst, dieser Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz genagelt und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes. Denn es war unmöglich, dass er vom Tode festgehalten wurde. Und dann Verse 31 bis 32 hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen. In jede Predigt, die Petrus jetzt sagt, fließt das mit ein. Er sagt, Jesus ist auferstanden und wir sind uns sicher. Und man merkt, das ist ein historischer Beweis in der Bibel, dass die Jünger es überhaupt nicht wollten, nicht konnten. Aber mit eigenen Augen gesehen haben, er lebt. Und das ist der Grund für den Mut von Petrus und von Johannes. Das Christentum leidet besonders in den ersten 300 Jahren an Verfolgung, nachdem Jesus stirbt. Und verbreitet wird es nur durch diese einfachen Menschen. Und nach drei Jahrhunderten war in der römischen Provinz jeder zehnte Christ. Das ist unglaublich, wie das ausgebreitet wurde. Einfache Menschen, die weggelaufen sind voller Angst, stehen jetzt voller Mut und Kraft und Sicherheit in ihrem Herzen, weil sie genau wissen, mein Jesus lebt und deswegen kann ich nicht anders, ich werde davon reden. Absolut sicher. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, 4, 8 bis 10, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn ihr heute wegen der Wohltat an den kranken Menschen verhört werdet, wodurch ihr gesund geworden ist, so seid euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, der vor Gott vom Tod auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Wieder mal, er erweckt jemanden und sagt, warum? Weil Jesus lebt. Unterstreicht das nochmal. Er bezeugt das. Er sagt auch später, Vers 33, und mit großer Kraft bezeugen die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen. Und das zieht sich überall durch. Jedes Mal sagen sie, weil Jesus lebt, weil Jesus lebt. Das passiert, weil Jesus lebt. Wir sind hier, weil er lebt. Er ist auferstanden. Und das ist so eine Kraft. Also wenn wir schauen über das, was die Apostel die ganze Zeit predigen, merken wir, es ist die Auferstehung Jesu Christi. Zentrales Thema. Sie gingen mit Jesus, waren an der Höhe ihres Lebens und dann so eine Enttäuschung und sie konnten die Auferstehung nicht einfach sich so wünschen, denken, erfinden und diese Kraft dann haben, um weiter genau um 180 Grad sich zu wenden und so zu predigen. Aber sie tun es, weil Jesus lebt und weil sie sich sicher sind. Das ist die erste Linie, Beweislinie. Die zweite, da gehe ich ganz kurz nur drauf ein, die entfaltet sich im Leben von Saulus, später bekannt als Paulus. Der Saulus war wohl von seiner Person genau das Gegenteil wie die Jünger. Er war gebildet, er war anständig, er hat sich nicht nur dem Gesetz, sondern dem ganzen jüdischen System gewidmet. Und schaut, was er sagt über sich. Er sagt, der ich am achten Tag beschnitten war, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz folgen, untadelig gewesen. Das war einer aus der Elite der Geistlichen damals. Er war ganz, ganz hoch angesiedelt. Also das war schon nicht so einer wie Petrus, ein einfacher Mann, sondern bis zum höchsten Grad gebildet in der Schrift. Und das war so außergewöhnlich, dass das Leben von Saulus sich um 180 Grad sich wendet. Und weil er gerade dabei war, die Christen zu verfolgen, so massiv zu verfolgen, glaubte keiner dran, als er Jesus den Auferstandenen trifft. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, 20 bis 21, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Ist das nicht deshalb, ist er nicht deshalb hier hingekommen, dass sie gefesselt zum hohen Priester oder zum hohen Priestertum führen? Sie verdächtigen ihn. Sie sagen, das kann nicht sein. Das ist irgendwie eine neue Taktik von Saulus. Er will einfach so erscheinen als Christ und dann will er alle an einem Punkt wegführen. Das ist ein ganz kluger Mann. Da müssen wir aufpassen. Er tut nur so. Da glaubt keiner es dran. Als er aber in Jerusalem kam, Vers 26, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich vor ihm und glaubten nicht daran. Also nochmal, diese Jünger, die erlebt haben, dass Jesus den Sturm stilllegen möchte, erleben, wie er Tote auferweckt, wie er auf dem Wasser geht, wie er Brot verteilt, wie er selber aufersteht. Sie sagen, wir haben das alles gesehen, daran glauben wir, aber dass Jesus diesen einen ändern kann, das glaube ich nicht. Diese Sachen gegen die eine, so war Saulus. Das war ein Monster von einem Menschen. Und da fürchteten sich alle mit vor. Der war ganz, ganz hart. Und keiner konnte sich denken, dass Jesus schafft, diesen umzudrehen. Das kann doch nicht sein. Das war ein Mörder, so wie die Bibel uns das auch zeigt. Und als er unterwegs war nach Damaskus, wir lesen das in Vers 1 bis 6 in Kapitel 9 des Apostel, Geschichte. Kommt ein Licht vom Himmel und er fällt zu Boden und die Stimme sagt, Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Da sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Schon dieses Erlebnis sollte eigentlich ein neues Leben schenken, dem Paulus. Oder einen neuen Anfang. Aber es gibt ein Detail, was wir oft übersehen, weil wir oft nicht sehen und nicht wahrnehmen möchten, vielleicht diese eine Sache. Saulus war ein sehr rational denkender Mensch. Er brauchte immer Argumente. Seine Briefe sind so aufgebaut. Er ist deswegen so überzeugend gut gewesen, weil er wirklich rational und strukturiert argumentiert hat. Das war ein Mensch, bei dem wirklich im Kopf alles wirklich irgendwie in der Schublade lag. Er wusste ganz genau, wo er was einordnen soll, wann er das sagt und wie er das gebraucht, um das als Fakt und Argument zu bringen. Das ist eine Besonderheit und das ist verständlich. Er war griechisch, also er hatte eine griechische und jüdische Bildung. Das sagt sehr vieles. Und das Interessante ist, als er zu diesem Thema kommt, Auferstehung Jesus, er ist sich sicher, Jesus ist auferstanden, er hat ihn ja gesehen. Trotzdem sammelt er Fakten, die von vielen Menschen gebracht wurden, bewiesen wurden, dass Jesus auferstanden ist. Und er bringt diese Fakten uns auch, damit wir das besser verstehen und auch daran glauben. Schaut mal, was passiert in 1. Korinther 15, 1-3. Er sagt, ich erinnere euch aber, Brüder und Schwester, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet. Wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dann Vers 4 besagt, und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. So, dieser eine Vers, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt ist am dritten Tag nach der Schrift, ist das Evangelium. In einem kleinen Vers sagt er das ganze Evangelium. Und jetzt kommt ein großer Abschnitt, wo er das Ganze beweist. Ja, also wo er Beweise liefert. Er brauchte das. Er sagt, und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, also Jesus hat sich Kephas gezeigt, dann den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen, also gestorben. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als den urzeitigen Geburt gesehen worden. Also quasi er sagt, ich war der Letzte, der ihn wirklich gesehen hat. In den Versen 3a bis 4 erklärt er das Evangelium. Dann beweist er die Auferstehung. Er hat diese Information wirklich gesammelt. Es war nicht so, dass er sie irgendwo gehört hat, er hat sie gesammelt. Das war für ihn sehr, sehr wichtig. Er brauchte das als rationaler Mensch. Er sagt, zum größten Teil gibt es diese Menschen, die noch leben. Das heißt, wenn er jemanden genannt hat, dann konnte man sagen, hier, diese Person kannst du beweisen, die war dabei. Das tat Paulus dann auch, denn er hat sich mit diesen vielen Menschen, 500 Menschen, die noch zum Teil leben, er hat sich ja mit denen getroffen. Er weiß ja von denen, ob sie noch leben oder nicht. Das heißt, er hat von Jesus gehört. Jesus hat ihnen gesagt, hier, das bin ich, jetzt geh und predige. Er predigt, aber nebenbei besucht er Menschen, sucht Menschen und sucht diese Informationen, die ihm sagen, das ist wirklich wahr. Ich habe Jesus wirklich gesehen. Ja, er sammelt diese Information, diese historische Information sozusagen. Er trifft sich mit diesen Menschen. Paulus sagt das nicht nur, damit das so seine persönliche Geschichte ist, so nach dem Motto, ich habe Jesus gesehen und ich glaube an ihn, sondern er sagt, wenn du mir nicht glaubst, ich gebe dir Namen, ich gebe dir Adresse, du gehst dahin und fragst diese 500 oder wie viele Leute es waren und die beweisen dir, dass unabhängig von mir das wirklich stimmt. Und dann trifft Jesus auf Jakobus, sagt Paulus am Ende. Höchstwahrscheinlich erwähnte er hier den Bruder von Jesus. Warum erwähnte er ihn hier? Weil er bis zum Tod an Jesus gar nicht geglaubt hat. Und jeder wusste das. Ah, der Jakobus, der ist so ein Gegner im Glauben. Er will auf jeden Fall nichts damit zu tun haben. Und er sagt, am Ende kommt auch zu Jakobus. Und am Ende glaubt auch Jakobus. Warum? Ganz einfach, weil dieses Wunder wirklich wahr ist. Warum sollte er sonst glauben an das? Jesus war tot, es war alles vorbei. Warum an etwas glauben, wo einer schon gestorben ist? Jakobus glaubt, weil er das wirklich sieht. Und davon spricht Lukas auch in Apostelgeschichte 1:1-3. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwähnt hatte, durch den Heiligen Geist Weissagung gegeben hat. Ihnen zeigte er sich nach seinen Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also Lukas war Arzt, er war auch so ein rational denkender Mensch. Er war auch so einer, er brauchte diese Beweise. Und zum Schluss zeigt sich Jesus dem Saulus und predigt, er predigt von dem Auferstandenen. Und ich könnte euch noch sehr, sehr viele Verse bringen, wo wir einfach sehen, wie Paulus von der Auferstehung redet. Sehr, sehr oft, in sehr vielen Dingen, in sehr vielen Apostelgeschichte ist voll davon, wo er das bringt, wo er wirklich von der Auferstehung redet, wo er Beweise liefert. Und wisst ihr, es ist nicht so wie, ja, mit was soll ich das vergleichen? Es gibt das Buch der Mormonen zum Beispiel und das ist so entstanden, es ist ein goldenes Buch mit goldenen Seiten, es schwebte vor einem Menschen, er hat es gesehen, er hat alles abgeschrieben und dann war das Buch weg. Und keiner kann es beweisen, war es da oder nicht, keine Ahnung, nur er hat es gesehen. Hier ist das ganz anders. Paulus sagt, ich habe Beweise ohne Ende, lass uns anfangen, ich werde es dir sagen. Es wird lange dauern, aber ich werde es dir wirklich beweisen, dass Jesus wirklich lebt, dass es wirklich wahr ist. Und einmal war es so, dass Paulus gepredigt hat und die Menschen nehmen ihn vor eine Gerichtsverhandlung. Die Bibel sagt, das nennt sich Areopag. Und sie bringen ihn dahin, um zu hören, was er so redet. Sie sagen, was ist das, was du sagst? Wer ist das, dieser Auferstehende? Und Paulus predigt in Apostelgeschichte 17:31-24 und sagt, denn er hat einen Tag festgelegt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jeder Mann der Glauben angeboten. Jesus bietet jedem heute den Glauben an, indem er von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begangen sie, einer begann zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein anderes Mal wieder hören. So gingen Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen waren auch, und dann beschreibt er so manche. Also diese Botschaft von der Auferstehung, sie bringt Menschen auch durcheinander, also auseinander manchmal. Manche glauben daran und gehen weg, aber manche glauben daran, manche glauben nicht daran und gehen weg und manche glauben daran und bleiben bei Jesus und kommen zu ihm und merken, was für eine Kraft, was für eine Sicherheit dieser Bereich, die Auferstehung Jesus einem bringt. Wisst ihr, alle Apostel, auch Paulus, haben für die Botschaft des Evangeliums, für die Botschaft der Auferstehung ihr Leben gelassen. Das war mit ihnen allen passiert. Sie haben ihr Leben dafür gewidmet, diese Botschaft der Auferstehung weiterzusagen. Wenn das nicht stimmt, warum macht man das? Warum machen das so viele? Warum machen die das? Und sie waren das Fundament der Gemeinde. Sie haben das aufgebaut. Sie haben ihr Leben für diese Botschaft gewidmet und sind dafür gestorben. Kurz vor seinem Tod schreibt Paulus dem Timotheus, er weiß, dass er schon aus dem Gefängnis nicht rauskommen wird, wo er ist. Er weiß, das ist der letzte Pfad, den er hat, und er weiß, hier wird er hingerichtet. Und er schreibt in 2 Timotheus 2:8-9, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. für welches ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter, aber Gottes Wort nicht gebunden. Interessant, die letzten Worte von Paulus, so der letzte Schluss, und er sagt, halt fest. An was? An dem Auferstandenen. Immer wieder die Auferstehung ist es, die dir Freude geben soll, die dir Kraft geben soll. Wenn gar nichts dich hält, wenn du alleine bist und niemanden hast, dann ist deine Hoffnung, dass dein Heiland lebt. Das ist die Auferstehung. Und bevor wir heute zusammen gleich beten, möchte ich dich bitten, dass du dich selber fragst, was bedeutet für dich heute die Auferstehung? Gibt sie dir auch diese Sicherheit? Gibt sie dir auch diese Kraft, diesen Mut zu reden vor den Menschen? Wie real ist das in deinem Leben, die Auferstehung? Ist das so real, wie das im Leben der Apostel war? Oder so real, wie das bei Saulus war? Wie weit ist das ein Fakt in deinem Leben? Und wie weit bestimmt es überhaupt dein Leben? Morgen? Übermorgen? Ist das nur ein Ding, was du so einfach mal liest und einfach mal in der Gemeinde hörst? Oder bestimmt die Auferstehung Jesu Christi deinen Tag wirklich? Wenn er wirklich auferstanden ist, ist unser Leben mit ihm verbunden. Alles, was passiert, ist zeitlich begrenzt. Wenn er auferstanden ist, dann ist unsere Hoffnung in ihm. Und all unser Versagen, all unsere Misserfolge, alle schwierigen und schlechten Zeiten, all das wird irgendwann in Harmonie durch Jesus Christus, der auferstanden ist, in Ordnung gebracht. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist der Mensch, der sich heute immer noch Gott widersetzen möchte, sich immer noch so setzt, dass er sagt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an ihn und möchte sein sündhaftes Leben nicht bekennen, dann steht dieser Mensch vor einem Fakt. Und vielleicht bist du das heute, dann stehst du vor einem Fakt. Wenn du irgendwann dieses Leben hier verlassen wirst, dann wird seine Existenz, also dann wird deine Existenz sich nicht einfach in Luft auflösen. Du wirst nicht einfach sterben und weg bist du, sondern du wirst weiterleben. Aber du wirst irgendwann vor einem Gottrichter stehen. Und das wird Jesus Christus sein, der auferstanden ist. Aus diesem Grund möchte ich dir heute sagen, dass Jesus dich ruft. Jesus ruft dich heute, genau aus diesem Grund, weil er lebt und weil er möchte, dass du mit ihm zusammenlebst. Er möchte so gerne, dass du dein Leben endlich mal Jesus übergibst. Und nicht einfach so, ja, ich glaube, sondern dass du wirklich vor Gott kommst und sagst, ich will mein Leben einfach in deine Hände geben. Ich möchte meine Sünden abgeben, mein ganzes, was gegen dich ist, mein ganzer Unglaube, ich möchte dir das in die Hände geben. Die Beweise der Auferstehung Jesu sprechen davon, dass Vergebung heute möglich ist. Freiheit von der Schuld, dass sie real ist. Sieg über den Teufel und über den Tod zugänglich ist für jeden. Für jeden, der zu ihm kommt und sagt, vergib mir meine Sünden. Dafür musst du nichts vorweisen. Dafür musst du heute nicht gut genug sein. Dafür musst du nicht erstmal etwas tun, um einfach ein bisschen besser zu werden, sondern du musst einfach vor Gott heute kommen. Du hast jetzt die Zeit, wir möchten zusammen beten, wir werden eine kleine Gebetsgemeinschaft haben und du darfst, wenn du sagst, ich möchte dieses Leben endlich ändern, ich möchte, dass es endlich sich 180 Grad wendet, dann darfst du auch jetzt nach vorne kommen während dem Gebet, sich wirklich hinstellen und wir werden für dich beten. Jesus kennt dein Leben ganz genau, er kennt jede Kleinigkeit, er kennt alles, was auch keiner kennt, er kennt es. Und trotzdem ruft er dich heute und sagt, komm zu mir, sei mein Kind.